Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg.
Folge 12, der Wiederaufbau der Albert-Ludwigs-Universität. Rückblick. Im April 1933 wird der anerkannte Philosoph Martin Heidegger zum Rektor der Freiburger Universität gewählt. In seiner denkwürdigen Rektoratsrede markiert er die notwendigen Entwicklungen zur nationalsozialistischen Modelluniversität. Zu dieser Zeit waren die jüdischen Professoren bereits von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen, manche bereits entlassen. Das Nazi-Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen ließ nur noch 1,5% jüdischer Studenten zu. Nach 1939 wurden diese gänzlich vom Studium ausgeschlossen. Die Universität nahm in den Kriegsjahren bis Ende 1944 dennoch einen enormen Aufschwung. Von rund 1200 Studenten und Studentinnen im Jahre 1940 stieg die Zahl auf 4000 im Jahre 1943 und auf über 6000 Studentinnen und Studenten am Ende des Jahres 1944. Am 27. November 1944 fand diese Entwicklung ein jähes Ende. Im allgemeinen Bombenhagel ging nicht nur das schöne Alt-Freiburg unter, sondern auch ein Großteil der Kliniken und der Universitätsgebäude. Die Kliniken wurden nur noch im Notbetrieb aufrechterhalten, die Uni schloss ihre Pforten. Durch die französische Armee am 21. April 1945 erhob sich verblüffend rasch die Freiburger Universität und flößte sich in Selbstverwaltung neues Leben ein. Bereits am 25. April, also am vierten Tage der Besetzung, wählte die Plenarversammlung der Universität nach den Statuten von vor 1933 einen neuen Rektor und einen Prorektor. Rektor Janssen und Prorektor Böhm machten sich sogleich auf zur provisorischen Stadtverwaltung und trugen dem kommissarischen Bürgermeister Dr. Keller die Forderungen der Universität vor. Sie verlangten vorrangige Wiederaufbauhilfe für die Kliniken und die Institutsgebäude sowie allgemeine Laissez-passer, also Passierscheine für jeden Professor. Ansonsten, meldeten sie, sei die Universität wieder arbeitsfähig. Auch den französischen Besatzungsbehörden der Armee war klar, dass sie sich um die Universität baldigst zu kümmern hatten. Denn, so Major Laurent, der erste Kurator der Armee für die Universität:
Es ist das vorrangigste Ziel, den verabscheuungswürdigsten Einfluss des Nationalsozialismus auszutilgen.
Oder, wie es sein Nachfolger, der Offizier Lacan, in seinen Erinnerungen bezüglich der Infizierung der Universitäten durch den Nazismus formulierte:
Wenn die Intellektuellen in diesen Dingen ein größeres Überlegungsvermögen und mehr Gewicht als andere Menschen haben, so müssen sie auch zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie andere in die Irre führen.
So schnell, wie sich die Universität das vorstelle, ging es nicht. Major Laurent überbrachte die Befehle der alliierten Kommandantur, die den sofortigen Aufbau der Universität bremsten. Die Alliierten verlangten Verbot jeglichen Unterrichtes an der Universität, Entnazifizierung des gesamten Lehrkörpers und der übrigen Beschäftigten, Entnazifizierung der Lehrmittel. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Parteien am 30. April, also gerade 9 Tage nach der Besetzung, verlangten Rektor Janssen und Prorektor Böhm von der französischen Besatzungsarmee, dass sie die Bereitstellung von Material und Arbeitskräften unterstütze und beschlagnahmte Gelder baldigst wieder freigebe. Außerdem wolle die Universität die ausgelagerten Bestände in Beuron und Konstanz wieder an sich nehmen. Hierfür benötige sie Passierscheine und Fahrzeuge. Kurator Major Laurent musste die Herrschaften darauf aufmerksam machen,
dass in diesen Gebieten zum Teil noch gekämpft wird. Besonders versprengte junge SS-Verbände machen der französischen Armee den Sieg schwer. Für diese fanatisierte Haltung unter diesen jungen Menschen sind besonders die Universitäten mitverantwortlich.
Der Streit um die Vorrangigkeit des Wiederaufbaus der Universität anstelle anderer städtischer Vorhaben zog sich durch viele der folgenden Gespräche und Verhandlungen zwischen Stadt, Militärverwaltung und Unirektorat. Um einen Eindruck vom Ausmaß der Zerstörungen zu erhalten, hier ein kleiner Überblick. Zu 100% zerstört waren die HNO, Augenklinik, Frauenklinik, Kinderklinik, Medizinische Klinik, das Anatomische Institut, das Physikalisch-Chemische Institut. Zu 90% zerstört war das Physiologische Institut, teilweise zerstört die Pathologie und die Pharmakologie, die Bibliothek war annähernd zerstört. Angesichts dieses Ausmaßes an Zerstörung versucht die Universität alles ihr Mögliche und sie war sehr erfolgreich. So konnte bereits in der ersten Aufbauphase mit dem Wintersemester 1945-46 mit dem Aufbau der Kinderklinik begonnen werden und ein 400.000 Mark Reichsmark Kredit der wissenschaftlichen Gesellschaft zugeteilt werden. Die ersten Studenten mussten eine Arbeitsleistung zum Wiederaufbau von 56 Stunden im Semester erbringen. Sie erhielten hierfür 70 Reichspfennige je Stunde Entlohnung. Bereits 1947 war die Kinderklinik bezugsfertig. Doch da war noch die leidige Entnazifizierung. Die Alliierten wandten zunächst ein einfaches Schema an. Wer Parteimitglied war oder Aktivist des Regimes, galt als belastet und war somit zu entlassen. Diese vereinfachte Vorgehensweise wurde im Herbst 1945 durch die Einzelfallprüfung ersetzt. Im Zuge dieses Verfahrens wurden die schlimmsten Nazis aus den Diensten entfernt, so zum Beispiel der sogenannte Rassegünder. Andere wurden als unverzichtbare Fachleute gehalten. Der neue Kurator der französischen Besatzungsarmee für die Universität, Offizier Jacques Lacan, erkannte klar, wie er in seinen Erinnerungen notiert:
Der Lehrbetrieb ist nur mit der Rückkehr eines Großteils des Lehrkörpers möglich. Der Schwarzwald übte damals eine ungemeine Anziehungskraft aus. Ich betone aber, wir wollen doch nicht frühere Nazis durch neue, ankommende Nazis ersetzen.
Also begann der Reinigungsausschuss der Universität in Zusammenarbeit mit dem Rektorat Listen aufzustellen und Einzelfälle vorzubereiten, die dann dem Kurator Lacan zur Entscheidung vorgelegt wurden. Bald stellte sich heraus, dass man von allen Seiten an einvernehmlichen Lösungen in diesen Personalfragen interessiert war. Diese wahrscheinlich ersten badischen Lösungen, so würden manche heute dieses Vorgehen nennen, waren nicht überall beliebt. Angriffe kamen vor allem aus dem Militär, der Zivilverwaltung und der Entnazifizierungsausschüsse. Jedes Mal, so Lacan, kamen wir zu einer befriedigenden Lösung. Dass diese umstritten sein konnte, belegt der Fall Heidegger, sein schwierigster Fall. Lacan, der als Student in Berlin die Entwicklung des Nationalsozialismus und der Judenschikanierungen direkt miterlebte, war nach eigenen Angaben wie viele Franzosen übrigens, ein Anhänger und Bewunderer Heideggers. Er habe Heidegger zweimal vorgeladen und ihn zu seiner Rolle als ehemaligen Rektor und Verantwortlichen befragt. Heidegger sei ihm sehr dünkelhaft erschienen. Der langjährige Fall Heidegger wurde dann einvernehmlich mit unverhohlener Kritik von allen Seiten so gelöst. Emeritierung bei vollen Bezügen und Verlust der venia legendi seiner Lehrbefugnis. Wäre die Mehrheit der Professoren entscheidend gewesen, wäre Heidegger völlig unbehelligt geblieben. Andererseits trug die Universität dem aus dem KZ zurückgekehrten Konstantin von Dietze die Rektoratswürde nach Janssen an. Der ehemalige klinische Direktor der medizinischen Fakultät, Professor Siegfried Tannhauser, wurde hingegen nicht wieder rehabilitiert. Die Nazis hatten ihm alle akademischen Titel aberkannt, weil er Jude war. Über die Studentinnen und Studenten sowie über deren Alltag ist nicht allzu viel bekannt. Sehr bald wurde wieder ein allgemeiner Studentenausschuss gebildet, Verbindungen wurden nach und nach zugelassen und in ihr altes Eigentum wieder eingesetzt. Lediglich schlagende Verbindungen blieben nach wie vor verboten. Weshalb es der Universität gelang, sehr bald im Herbst 1945 den Lehrbetrieb wieder aufzunehmen und viele Kräfte und Ressourcen zu mobilisieren, mag an zwei Gründen liegen. Zum einen, wie Autoren der Stadtgeschichte Freiburgs vermuten, weil
insbesondere eine ausgeprägte Standessolidarität der Professoren und das allseitige Interesse, möglichst bald den Lehrbetrieb wieder beginnen zu können, manches berechtigte Reinigungsverfahren im Sande verlaufen ließ.
Zum anderen spielte sicher der Gedanken Professor Eugens, eines anerkannten Nationalökonomen und Mitglied eines der Freiburger Kreise während der Nazizeit, eine Rolle.
Im neuen Deutschland, das nicht ein Deutschland industrieller oder politischer Macht sein wird, kann Freiburg einen sehr wichtigen Platz einnehmen, wenn die Universität bleibt und auf ihrer geistigen Höhe gehalten wird.